So, jetzt beginnen wir mit der Panel-Diskussion. Das ist ja heute ein sehr, sehr großes und sehr mächtiges Panel gewesen, das man vielleicht noch in zwei hätte unterteilen können, ein historisches und ein aktuelles vielleicht, aber das haben wir jetzt nicht so gemacht. Ich möchte aufgreifen drei Dinge, die mir wichtig wären, hier in diesem Rahmen nochmal zu thematisieren, bevor ich dann aber wirklich öffne und auch zunächst die Panelteilnehmer, den Panelteilnehmern ermögliche, bestimmte Fragen aufzugreifen und dem Publikum auch die Möglichkeit gebe, noch Fragen zu stellen, die noch nicht gestellt worden sind, vorhin untergegangen sind oder vielleicht jetzt auch noch aufgekommen sind in der Zwischenzeit. Das war das Thema, mit dem wir uns gerade eben beschäftigt haben und worum wir natürlich immer kreisen, ist die Definition dessen, was denn das Politische und das Ästhetische oder Politik und Ästhetik in der Verbindung miteinander sein könnten, was man unter politischer Kunst verstehen kann. Wir haben Modelle für dieses Umgehen damit angeboten bekommen von Rado Riha. Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt wirklich sprechen können oder in welcher Form. Das werden Sie mit definieren. Vor allen Dingen von dem Vortrag jetzt von Oliver Markert, aber auch im Prinzip von Anselm Jepper auch noch, der ja nicht nur einen historischen Vortrag, sondern auch im Prinzip eine Position betreten hat, wo auch eine philosophische Position auch mit zum Tragen kommt. Also einmal um diesen Begriff wird es gehen und fände ich gut, wenn wir dieses beziehen könnten auf konkrete Beispiele, die wir gesehen haben und über die wir gesprochen haben und deren Verfahrensweisen und Prozesse wir uns nochmal genauer angucken. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass die künstlerischen Handlungen eine wichtige Rolle spielen und das künstlerische Produkt. Und vielleicht noch die Definition des Zuschauers, also dass diese drei Kategorien oder diese drei Ebenen des Arbeitens, der Prozess selber, des Erarbeitens und Arbeitens mit anderen auch teilweise, dann das künstlerische Produkt, wenn es denn so etwas gibt, das, was irgendwo dann ausgestellt wird oder kommuniziert wird und dann noch, was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich habe vergessen. Nein, also diese Ebenen. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt wäre, dass man dann vielleicht nochmal die historische Ebene sich auch anguckt und schaut, inwieweit also diese begrifflichen Unterscheidungen und auch dann bestimmten ästhetischen Verfahren nochmal auf die Historie zurück beziehbar sind. Also was bringt uns der Blick dann auf die Geschichte und ist da eine Differenz oder Analogien, Anschlüsse oder auch, also die uns bei der Erkenntnis über unseren Gegenstand und dem Reden über unseren Gegenstand weiterhelfen? Das wären so Dinge, die ich in den Raum stellen wollte. Sie sind nicht gezwungen, sich daran zu halten, aber es wäre mir wichtig, dass das ein oder andere angesprochen würde. Und ich würde dann aber jetzt an die Panelteilnehmer das Wort erteilen, zunächst hier vorne. Und Sie bitten doch selber erstmal, Sie hatten ja auch Fragen zueinander. Also ich erinnere mich zum Beispiel, fange ich mal da an, weil ich jetzt gerade diese Sie gegenüber sitzen sehe. Herr Jappe hat ziemlich kritisch gefragt, nach dem, womit Sie ja mit Sicherheit nicht nur Ursula Biemann meinten, sondern viele andere auch. Also wo denn jetzt der Unterschied wäre zwischen einer Dokumentation und einem ästhetischen Produkt. Oder damit sprechen Sie natürlich auch den Kontext an, in dem das Ganze auftaucht. Und wollen wir diese Frage nochmal aufgreifen oder vielleicht weiterführen, dass die anderen auch noch etwas daran anknüpfen?
Ich komme nochmal auf die Frage zurück. Es muss, ich meine, wenn ich zum Beispiel einen Dokumentarfilm heute drehe oder nehme, also einen beliebigen, wie er zum Beispiel am Abend im großen Kanal ausgestrahlt werden kann, also einen ganz banalen Dokumentarfilm, und damit zu einem Museum gehe oder zu einer Kunsthochschule und sage, ich möchte das als Kunstproduktion anbieten, dann wird er mir ganz sicher sagen, es ist keine Kunst. Also es, Im Grunde der ganze Diskurs über Kontamination und alles kann Kunst sein, ist meiner Meinung nach im Wesentlichen eigentlich nur eine Rauchwand. Ich glaube, dahinter steht im Grunde genau dieselben Unterscheidungen wie vorher, was Kunst ist und was nicht. Die Frage wäre schon in den 60er Jahren aufgeworfen worden, als damals die Zöllner in Kanada an Andy Warhols Brillo-Schwämmchen beschlagnahmten. Und als man sagt, es handelt sich um kein kommerzielles Produkt, dann sagte man, weisen Sie das doch mal nach, wo liegt denn der Unterschied eigentlich überhaupt? Denn davon ging dann ja zum Beispiel auch die bekannte Reflexion damals von Arturo Danto aus in Amerika nach der Frage, was eigentlich überhaupt ein Kunstwerk von anderen Werken unterscheidet. Oder darauf sind dann ja verschiedene Antworten gegeben worden, zum Beispiel die Behauptung, es handelt sich um den Ort, wo etwas ausgestellt wird, oder ich glaube, Danto selber hat die Antwort gegeben, es handelt sich um Werke, die eben danach streben, als Kunstwerke anerkannt zu werden innerhalb einer gewissen Kunstwelt. Es ist ja betont worden, gerade in Amerika, wie wichtig die soziologische Kunstwelt ist. Aber ich glaube, man kann sich an dieser Frage nicht vorbeimogeln. Was unterscheidet ein Kunstwerk von anderen Werken? Und die Frage ist, glaube ich, heute noch, gerade angesichts der stratosphärischen Preise der sogenannten Kunstwerke, stellt sich im Grunde noch viel mehr als früher. Und man kann sich an dieser Frage, wie gesagt, nicht einfach vorbeimogeln, indem man sagt, alles ist Kunst. Denn diejenigen Leute, die die Entscheidung treffen, sind in Wirklichkeit überhaupt nicht der Meinung, auch wenn sie vielleicht so tun. Und es gibt weiterhin, so wie ein Hollywood-Film zum Beispiel, man kann auch den besten Hollywood-Film drehen, er würde sicher nicht als ein Kunstprodukt anerkannt werden oder er würde nicht auf der Biennale von Venedig gezeigt werden. Man würde sagen, das würde eben nicht in den Rahmen passen. Und ich glaube, dass diese Frage nach den Grenzen zwischen den einzelnen Genres also heute überhaupt nicht erschöpft ist. Nur wird sie heute auch nicht mehr offen angegangen. Das ist der Unterschied.
Ich meine, der Kunstbegriff hat hier eine sehr starke Erweiterung im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert jetzt so immer wieder erfahren und ist immer wieder neu definiert worden. Und eben, es gibt ja jetzt im Moment keinen einheitlichen Kunstbegriff, über den man noch reden könnte. Da basteln wir im Prinzip ja auch selber dran. Aber ist die Frage, die Sie stellen, dann nicht eher die Frage tatsächlich nach dem Kontext und nach den Diskursen und nach der Kritik?
Ich bin mir gar nicht so sicher, dass der Kunstbegriff erweitert ist. Zum Beispiel in Kunstschulen in Frankreich, wo ich lehre, habe ich immer mit Studenten geredet, die sich darüber beschweren, dass man sie überhaupt nicht malen lässt, weil gerade für viele Lehrer, die zum Beispiel von der Konzeptkunst herkommen, überhaupt Malerei ist, recht figürliche Malerei, eigentlich gar keine Kunst mehr ist, sondern eben nur noch Grafik oder eben nur noch Plakatieren. Und gewissermaßen anderswo der Kunstbegriff sogar wieder enger gezogen wird.
Vielleicht wäre es ganz gut, Ihre Frage mal mit dem zu kontrastieren, was Yves Lamoureux vorgestellt hat. Da müssten Sie ihr aber dann das Mikro geben. Die Kunstfrage ist gestellt worden und auch kritisch und bezogen auf Ihre Projekte hatten Sie ja eigentlich da auch durchaus problematisiert, also diese Position, die sie vorgestellt hat in dieser Kunstdefinition. Sie hatten ja eine Relation der Künstler zu ihrer Position aufgemacht. Also vous avez essayé d'expliquer une situation ou une intervention des artistes qui a un certain engagement n'est pas traditionnell. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären mit dem Kunstbegriff, dass ihr das mal da was zu sagen, wie die zum Kunstbegriff stehen, Künstler.
Je vais répondre uniquement pour les projets que j'ai présentés aujourd'hui, donc l'art comme l'honneur. C'est toi qu'il faut que je Donc, je dirais que la connexion entre art politique, mm-hmm. esthétique et politique, mm-hmm. elle est pensée dans ces projets-là en termes de processus.
Also die Verbindung zwischen Ästhetik und Politik und Kunst sieht sie nur in dem Prozess der Bildung dieser Kunstwerke.
Prozessus de création.
Also im Grunde die Bildung dieses Kunstwerks.
Prozessus de connaissance de soi et du monde.
Und dann sich selbst kennenlernen und die Welt kennenlernen oder andere, die mit beteiligt sind, kennenlernen. Dieser Prozess gehört auch dazu.
Deliberation.
Okay, und die Befreiung?
Et tout ça qui permet d'émerger à la fois comme un acteur de un acteur dans soi-même et la collectivité.
Und dann man selbst und das Kollektiv emergiert, wie sagt man das, emerges dann, also kommt dann hervor.
Ça concerne le participant, il n'y a pas de préoccupation pour le spectateur, c'est vraiment pour juste les gens qui participent.
Also es sind wirklich die, die beteiligt sind an diesem Werk und nicht unbedingt der Beobachter oder der Zuschauer.
Wir uns ja über, nicht nur über den Kunstbegriff, das ist ja ein müßiges Thema vielleicht auch, wollen wir das natürlich im Auge behalten müssen, wenn wir uns dann über politische Kunst unterhalten können. Wenn wir jetzt Yves Lamoureux Projekte, die sie vorgestellt hat, uns angucken. Herr Marc, ich hätte die Frage, Sie haben ja diesen Vortrag auch gehört, wäre das denn eine Form einer politischen Kunst, die Ihrer Vorstellung entsprechen könnte, dem, was Sie gesagt haben? Wie würden Sie da das einordnen in Ihrem Modell?
Also ich weiß nicht, ich möchte vielleicht zu diesen konkreten Arbeiten, die ich jetzt nur aus dem Vortrag kenne, gar nichts sagen, sondern eher zu dem, was Community Art eben auch ist. Weil es gibt natürlich auch, wenn man so will, die dunkle Seite der Community Art. Also gerade in, im angloamerikanischen Raum wird Kunst in Form von Community Art zu, wie Foucault das nennen würde, gouvernementalen Zwecken eingesetzt, eben auch der sozialarbeiterischen Befriedung von möglichen Hotspots, Konflikten oder marginalisierten Gruppen, die deren gerade Passage zur Politik auch durch solche gouvernementalen und sozialarbeiterischen Praktiken unterbunden werden soll. Also oft ist es so, dass Community Art gerade das Gegenteil von dem, was politische Kunst eigentlich sein sollte, erreicht. Das möchte ich nicht so verallgemeinern, dass ich sage, das ist prinzipiell bei Community Art so und auch in der Geschichte der Community Art gibt es sicher sehr gloriose Vorbilder, wo das nicht so ist. Ich sage nur, es ist inzwischen auch zu sowas wie einer durchaus bewusst geförderten staatlich aus gouvernementalen Gründen staatlich geförderten Praxis geworden. Und das hat natürlich seine Gründe. Ja.
Was wäre Yves Lamoureux die Chance geben, dazu was zu sagen? Wobei ich denke, dass sie am Ende ihres Vortrags auch diese, in diese Richtung argumentiert hat, soweit ich mich erinnere.
Au Québec, c'est l'inverse, mais c'est pas totalement faux.
Sie sagt das nicht ganz falsch, was Sie sagen, Herr Marchard, aber in Quebec oder ja, in Quebec ist etwas anders, was Sie jetzt ausführen wird. Also die Regierung in Quebec fördert eher die kulturelle Mediation. Ach so, diese Künstler in Quebec, die haben im Gegensatz zu dieser Mediation sich betätigt. Also das hat nichts mit der Finanzierung zu tun, sondern sie arbeiten aus sich selbst heraus und nicht unbedingt im Sinne einer Regierung. Also es ist etwas speziell dort.
Die Frage, die Herr Jappe gestellt hat, betrifft natürlich auch letztendlich die beiden Vorträge von Ihnen, von Ursula Biemann und auch von Sabine Fabo in ganz unterschiedlicher Weise, denke ich, weil natürlich hier in unterschiedlicher Weise natürlich das traditionelle Verfahren des Künstlerischen übertreten wird. Einmal Ursula Biemann, die in neuen in Form einmal das ja so eine Art ethnografischer Feldforschung, kann man das so sagen, oder künstlerische, nee, nicht ethnografische, künstlerische Feldforschung, die vielleicht an Modelle zunächst des ethnografischen, aber auch anderer Arbeitsformen, vielleicht auch soziologische Arbeitsformen anknüpft und eine essayistische Arbeit entwickelt, die sich eben gerade zwischen diesem Feld oder in einem offenen Feld zwischen Dokumentation und Kunst, also in Dokumentation im traditionellen Sinn und eine ästhetisch ausgefeilten einem Produkt bewegt, also die eben nicht diesen Anspruch zu dokumentieren für ihre Ästhetik aufgibt, sondern also wo die halt auch der Prozess des Dokumentierens, des Zeigens und des Recherchierens eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und auf der anderen Seite Sabine Fabu, das, was Sie vorgestellt haben, etwas, das eben ganz stark in die Grenzbereiche massmedialer Kommunikation und der Kooperation mit dieser auch, oder auch mit Marken hereingeht und auch da natürlich die Kunstgrenze überschreitet. Und auf beiden Feldern bewegt man sich dann in Randbereiche und auch auf ein bisschen prekäres Feld. Einmal, weil man Personen gefährden kann durch seine künstlerische Intervention zum Beispiel, also direkt über das Arbeiten mit den Leuten, involviert wird in diesen Prozess. Eine andere Form des Involviertseins, als es noch, wie es eben bei Yves Lamoureux gehört haben. Und auf der anderen Seite sich einlässt und auch ein bisschen ausgeliefert ist dem, was da in Eigendynamik und eben kluger Rückstrategie oder Vereinnahmungsstrategie seitens der Werbung der Ökonomie passiert, zum Beispiel, oder auch des Kunstmarktes. Vielleicht wollen Sie dazu jeweils nochmal Stellung nehmen, und ich glaube, da gab es auch noch Fragen zu Ihren Arbeiten aus dem Publikum.
Also nochmal zu dem Bereich gerade der Arbeiten zu kommen, die ich vorgestellt habe, die würde ich jetzt nicht unter politische Kunst fassen wollen. Das wäre nun wirklich sehr gewagt. Was ich vorstellen wollte, mit diesem Rückbezug auf Laclos, ist eigentlich, dass dort eine Beziehung eingetreten ist, die ich immer noch im Feld der Kunst ansiedeln würde, wo es wirklich um diesen Aspekt der Nähe des ehemals gegnerischen Systems oder des zu kritisierenden gilt, einer Verführung, eines Spiels mit Sein und Schein, und wo auch die Täter-Opfer-Rollen, wenn man es mal etwas sehr drastisch ausdrückt, überhaupt nicht mehr klar definiert sind, sondern wo derjenige, der sich darauf einlässt, sowohl der Verführte ist als auch der Verführer. Und das macht die Sache so ein bisschen ambivalent und auch zwiespältig. Und gerade bei diesem Prada-Pavillon ist es ja durchaus so, dass Prada als Marke höchstens in der Rückstrahlung dieses Ganzen davon profitiert, dass sie sich als eine, ja, sehr aktuelle Marke auf der Höhe der Zeit der Kunstdiskussion positionieren könnte und die Künstler nicht unbedingt durch dieses Rückspiegeln auf Prada leiden würden. Aber gleichzeitig sind sie natürlich auch durch diese intelligente Politik von Prada sowohl Verführter als Verführer, wie Valmont in dem Roman von Laclos. Und das halte ich für eine sehr interessante Figur, die da entsteht. Und gleichwohl denke ich, wo dann eine Qualität drin liegt, ist nicht so sehr in der konkreten politischen Aussage, aber ich finde, das sind Arbeiten, die uns nachdenken machen über das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft, über die ewigen Grenzübertritte, die dort stattfinden und die eben nicht nur bei diesen Beispielen von Elmgren und Dragset zu beobachten sind, sondern auch, wenn Erwin Wurm die Palmer-Unterwäsche dann nochmal zweckentfremdet und das aber gleichzeitig als Werbung einsetzt. Oder auch der Begriff des Guerilla-Marketing, der kommt ja eigentlich von den Marketingleuten selbst. Der ist ja gar nicht von Künstlern entwickelt worden. Also gerade dieses Cultural Jamming, dieses Ad-Busting-Gizi-Strategien sind auch sehr schnell vereinnahmt worden oder zum Teil eben auch von diesen Leuten direkt benutzt worden. Und ich denke, das hat auch eine Komplexität, wo es zu einfach wäre zu sagen, hier sind die klaren Grenzziehungen nicht mehr da, deswegen lehne ich diese Arbeiten ab und bin beleidigt. Sondern es geht eher darum, über diese Grenzziehungen hinaus nochmal nachzudenken, warum ärgert mich das? Warum kann ich mit diesem Begriff der klaren, reinen künstlerischen Position hier nicht mehr arbeiten. Man kontaminiert sich, um es mal so krass auszudrücken. Man bleibt nicht mehr rein und unschuldig. Man bleibt nicht mehr in diesem Zustand der Unschuld. Ob einem das nun gefällt, weiß ich nicht, aber ich meine das zu beobachten, auch bei Künstlern wie Josef Beuys, die ja im Grunde solcher Anknüpfung an Werbung bisher unverdächtig waren, der hat auch im Rahmen seines 7000-Eichen-Projekts für eine japanische Whisky-Marke geworben. Dann kann man sich fragen, was hat japanischer Whisky überhaupt für eine Dimension in der Welt der Whiskys, schottischer und irischer und sonstiger. Aber Er hat es nicht ironisch gemeint. Er hat es gemacht, um sein Projekt 7000 Eichen zu finanzieren. Und da findet bereits eine solche Durchdringung statt.
Vielleicht kann man ja also anknüpfen an Oliver Markarts Vortrag auch mal fragen nach so einer Heteronomie-Ästhetik, die sich nicht nur dem politischen, sondern auch dem ökonomischen öffnen kann. Und vielleicht ist ja sogar, dass diese Öffnung eine für die heutige Zeit sehr viel markantere und tatsächlich die tatsächlichen Gegebenheiten spiegelndere als das, was man sich so unter politischer Kunst wünschen würde oder vorstellen könnte.
Nein, für eine Kunstpraxis, die sich dem Ökonomischen öffnet, brauche ich keine Heteronomie-Ästhetik. Also da reicht es, wenn ich eine ordentliche Buchführung habe oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse oder so. Also da wüsste ich jetzt nicht, welche Heteronomie-Ästhetik ich daraus sinnvollerweise ziehen kann. Also das Interessante ist ja eben nicht, dass Kunst heteronom wird gegenüber irgendwas. Also das hat sie natürlich ist immer Kunst ins Leben und Kunst dorthin und so weiter und so fort, sondern die Passage hin zur Politik ist ja, glaube ich, die interessante, jedenfalls für mich halt, die interessante Frage, und ich bin auch davon ausgegangen fürs Symposium. Und da, glaube ich, ist allerdings schon, gerade weil, wenn man das so historisch anschaut, dass Kunst eben diese Autonomie selber immer schon als politisches Projekt formuliert, also implizit natürlich, nur formuliert hat, stellt sich natürlich die Frage, wie denn eine Ästhetik aussehen kann, die politischer Kunst gerecht wird. Also das ist einfach nur die, wie eine Ästhetik, also ich, für das andere, wie gesagt, bräuchte ich jedenfalls zumindest keine Ästhetik.
Also müsste dann auch eine Autonomie des Politischen gefordert werden im Prinzip, also dass man das jetzt ganz trennt von der Ökonomie, kann man ja eigentlich auch gar nicht. Was Sie unter politischem verstehen, muss man die Ökonomie nicht mitdenken?
Ja, also natürlich, es gibt natürlich, also natürlich ist jede Ökonomie politische Ökonomie. Ja? Allerdings glaube ich, dass das Politische im Unterschied zur Politik, die natürlich, egal ob, wie man das jetzt soziologisch fassen will, mit den anderen gesellschaftlichen Feldern immer in irgendeinem Verhältnis steht, weil sie einfach in der Lage ist, bindende Entscheidungen für andere, also jetzt die offizielle Politik, bindende Entscheidungen für andere Felder zu treffen, ist das Verhältnis des Politischen zur Politik etwas, das man tatsächlich nochmal unterscheiden müsste, streng unterscheiden muss. Ich glaube, dass für einen Begriff des Politischen, und es gibt viele Begriffe des Politischen, gerade auch im Angebot in der gegenwärtigen französischsprachigen politischen Philosophie, aber dass für einen Begriff des Politischen, der beispielsweise mit Laclau in gewisser Weise, aber auch Rancière, mit Sicherheit Lefort, auf einem Begriff von Antagonismus besteht, und das ist ja auch eine Tradition, die in gewisser Weise eine Emanzipierung vom über den Klassenbegriff eng geführten Klassenkampf Begriff ist, also eine Ausweitung dieses Begriffs, auch durch die Erfahrung der neuen sozialen Bewegungen natürlich, wo es nicht mehr immer nur im strengen Sinn um Klassen ging, die sich als politische Subjekte formiert haben. Dass ein Festhalten an diesem Begriff von des Politischen, nämlich als Antagonismus, produktiv ist. Und dass man den tatsächlich an zentraler Stelle, denke ich, in genauso eine Heteronomie-Ästhetik einführen muss, als entscheidendes, definierendes Kriterium dafür, was letztlich darüber entscheidet, ob eine bestimmte Praxis politisch in diesem Sinn ist, nämlich ob sie berührt wird durch einen Antagonismus, der selbst nicht in den Händen der handelnden Akteure, also voluntaristisch herbeigeführt werden kann durch die handelnden Akteure. Da habe ich natürlich keine Feldlogik mehr vor Augen. Das heißt, dieser Antagonismus kann in jedem beliebigen gesellschaftlichen Feld auftauchen. Der kann natürlich auch in der Ökonomie auftauchen. Das heißt, er liegt sozusagen quer über diese Einteilung in soziale Systeme, Handlungssphären, Wertsphären, egal mit welchem Soziologen mag ich es gesellschaftlich beschreiben. Er liegt quer zu diesem, kann überall auftauchen und kann auch überall die Zirkulationen dieser Felder zum Stocken bringen. Und ich glaube, dass genau das habe ich ja versucht mit dieser Idee der Blockade von Zirkulationsströmen anzudeuten, dass genau darin immer auch so ein Erkennungsmerkmal davon besteht, dass da so ein Antagonismus erscheint oder sich zu erkennen gibt, dass Zirkulationsströme gestoppt werden. Also in der Ökonomie der klassische Modus, Zirkulationsströme zu stoppen auf politische Weise, ist der Streik. Der kann unterschiedliche Formen annehmen, aber er findet eben unter anderem auch in der Ökonomie besonders prominent statt. In anderen Feldern mag das eine andere, also in der Uni mag es eine Hörsaalbesetzung sein, ja, die den Lehrbetrieb lahmlegt. Also das ist aber in all diesen Fällen, würde ich sagen, erscheint so ein Moment des Antagonismus, der muss gar nicht groß sein, ja, der kann auch sehr klein sein, ein Antagonismus dort, wo Zirkulationsströme blockiert werden.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass die Arbeit von Ursula Biemann auch möglicherweise dann auch eher dem entsprechen könnte, was sie oder was ihm sympathisch ist und in dieser politischen Richtung sich entwickeln würde. Deshalb würde ich jetzt gerne nochmal zurückführen auf diese Frage von vorhin zu dem Verhältnis von dieser im Prinzip eher Arbeit am Projekt und dem, was dann in der Ausstellung gezeigt wird und auch ihrem Verständnis, wie sich das auch als politische Künstlerin vielleicht oder vielleicht auch nicht situieren.
Also so ein Projekt wie Sahara Chronicle, das ist eine territoriale Recherche, die versucht, subversive und kritische Praktiken sichtbar zu machen. Insofern ist es klar, es ist ein politisches Projekt. Es ist aber auch ein geografisches Projekt, weil es ja versucht, diese Verräumlichung von humanen Beziehungen quasi darzustellen. Und insofern kommt es natürlich sofort in verschiedene Fachbereiche, Leute, die sich dafür interessieren, sind aus der Geografie oder Anthropologie und so weiter. Und jeder versucht natürlich, seinen Kernen irgendwie anzuwenden oder zu sehen, wie viel von dem, was bei uns relevant ist an Regeln und Vorstellungen, ist da verkörpert und inwiefern ist was anders. Und deshalb ist es eigentlich überall ein bisschen, kreiert es ein bisschen Antagonismen, weil es eigentlich nirgends richtig komfortabel sitzt. Also es macht immer was anderes als das, was die Fachbereiche eigentlich vorsehen. Und das ist eigentlich das Interessante an dieser Position. Für mich ist es natürlich, kommt es aus der Kunst heraus, weil ich ja aus der Kunst bin. Und somit muss ich ja dieses System kritisch hinterfragen. Das ist ja das Erste, was ich machen muss. Wenn ich das nicht hinkriege, dann an wen rede ich denn eigentlich? Was ich interessant fand bei deiner Ausführung ist, dass ich mich natürlich irgendwo solidarisiere mit der Migrationsbewegung, lass mich aber eigentlich in keiner Form vereinnahmen davon, weil es mich dann doch nicht lang genug interessiert, dass ich immer an der gleichen Sache arbeiten möchte. Und dass das Politische eigentlich nicht das ist, weil meine Solidarisierung mit der Migration, sondern eigentlich die Debatte, die ich mit meiner Arbeit auslöse, das ist eigentlich dann das Politische daran. Das fand ich jetzt gerade sehr interessant eigentlich, diese leichte Verschiebung, die sich da auftut.
Ja, also mich würde jetzt so mit diesem ganzen Spektrum, was man heute gewonnen hat, schon nochmal die Bestimmung dessen interessieren, was politische Kunst, also der Begriff fiel ja heute bei Ihnen, Herr Papenbrock, als Definition einer Kunst, die sich gegen das herrschende System richtet. Also gibt es politische Kunst oder dann weiter vielleicht zu fragen, wann ist Kunst politisch? Weil ich sehe jetzt hier so eine Differenz zwischen also Ihrer Position und einer Position, die jetzt durch Sie vertreten wird, die besagt, es gibt eigentlich keine politische Kunst, das Politische kann sich nur jeweils konstituieren durch Störungsmomente. Und dann ist es auch nicht kunstspezifisch, sondern es ist in allen möglichen Systemen denkbar, wie Sie eben sagten. Das sind ja total entgegengesetzte Pole. Also es ist einmal, also es sind eigentlich völlig andere Begriffe dessen, wie Kunst politisch verstanden wird. Da hätte ich gerne Ihre Position nochmal, dass Sie sich vielleicht darüber streiten.
Ja, das ist natürlich, die Frage ist, ob man, also ob eine Definition von politischer Kunst überhaupt produktiv und sinnvoll ist. Ebenso wie die Frage, was ist Kunst überhaupt in dem Zusammenhang, oder ist etwas Kunst oder ist es keine Kunst, produktiv ist in dem Zusammenhang. Die Frage, was ist Kunst, kann man ja ohnehin nur beantworten, dadurch, dass man halt versucht zu dokumentieren, was zu unterschiedlichen Zeiten an Kunsttheorien oder an Darstellung dessen, was Kunst eben ist, dokumentiert. Also was Kunst ist, ist halt zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kontexten wird das unterschiedlich definiert und auch in denselben Kontexten, zu denselben Zeiten, wie ich ja versucht habe, an dem Beispiel von Hans Hake zum Beispiel zu zeigen, sind zwei Spezialisten, also Museumsdirektor und Kurator, die den gleichen Hintergrund haben, kommen zu völlig unterschiedlichen Auffassungen, ob etwas Kunst ist oder nicht. Da sieht man dann, dass auch noch Interessen im Spiel sind bei dieser Definition. Es ist also sehr, sehr komplex, sehr kompliziert. Und man kann es eigentlich nur aus meiner Sicht sinnvoll angehen, indem man es konkretisiert und historisiert. Was ich vielleicht produktiver finde, also ist die Frage des Verhältnisses von Kunst und Politik. Und in dem Zusammenhang dann vielleicht nicht von Kunst oder Politik oder künstlerischem Aktivismus und politischem Aktivismus zu stellen, sondern eher von einer kulturellen Praxis zu sprechen, mit künstlerischen und politischen Elementen, um es mal so auszudrücken. Was ich sehr interessant fand, das war, dass in den Vorträgen auch von Herrn Jappe und von Herrn March hat der Pariser Mai auch visualisiert wurde durch Abbildungen mit umgestoßenen Autos. Ganz spannende Geschichte. Das Automobil ist ja sozusagen eines der zentralen Sinnbilder eigentlich der modernen Industriegesellschaft mit einem unglaublich hohen symbolischen Stellenwert. Etwa gleichbedeutend wie der weibliche Körper oder das Haus. Also beides oder all das gilt sozusagen in seiner intakten Form auch als Symbol einer intakten Gesellschaft und ist dementsprechend ein hochsensibles Symbol. Und wenn diese Symbole zerstört werden durch was in Brand setzen oder umstoßen, dann hat es eben nicht nur die Funktion, Barrikaden zu bilden, also ganz praktische Funktionen, sondern das hat natürlich auch einen symbolischen Wert. Interessant ist dann zu beobachten, dass gleiche oder ähnliche Tendenzen gleichzeitig auch in der Kunst zu beobachten sind. Also im Happening, also beispielsweise bei Capro oder bei Wolf Hostel, die Zerstörung des Automobils. Also wir haben es eigentlich schon vor 68, also eigentlich schon seit den späten 50er Jahren, dass das kippt, also von einer Technikbegeisterung hin zu einer Zerstörung des Automobils. Man könnte dann durchaus die Frage stellen, das, was die französischen Jugendlichen machen oder die Aktivisten des Pariser Mai, das ist ja eine kulturelle Form, gerade auch in Frankreich, die bis in die jüngste Vergangenheit immer wieder reproduziert wird. Dieses Zerstören und Brandsetzen von Autos in den Vorstädten von Paris und so weiter. Also man könnte die Frage stellen, ist das vielleicht Kunst sogar? Das wäre vielleicht ein bisschen überzogen, aber man kann doch eine gemeinsame kulturelle Praxis erkennen. Oder Überschneidungen, Berührungen zwischen dem, was als Kunst bezeichnet wird und dem, was vielleicht als politischer Aktivismus bezeichnet wird. Und das finde ich produktiver. Also dieses Verhältnis, Beziehung dieser verschiedenen Bereiche zueinander zu untersuchen, interessanter als jetzt die Frage beantworten zu wollen, ist etwas Kunst oder nicht, oder ist etwas politische Kunst oder nicht, denn das führt meistens dazu, oder hat eigentlich nur den Sinn, dass bestimmte Positionen diskriminiert werden sollen. Also entweder ist es Kunst oder ist es Politik, und je nach Perspektive ist es dann gut oder schlecht oder richtig oder falsch, und das macht aus meiner Perspektive nicht so viel Sinn, als wenn man tatsächlich die Beziehungen in die verschiedenen Bereiche untereinander in den Blick nimmt.
Ich hatte mir auch bei Ihrem Vortrag die Frage gestellt, natürlich ist es natürlich offensichtlich, dass Kollwitz oder Picasso politische Kunst sind. Natürlich ist auch die von den Dadaisten ausgestellte preußische Offizier die Schweinekopf eine politische Kunst. Aber kann man auch sagen, dass Schwitters Ursonate oder dass Duchamps Fontaine eine politische Kunst war? Das ist doch also eine Frage, stelle ich an Sie und an alle.
Ja, das hängt davon ab, in welchem Kontext und welche Rezeptionsstrukturen sozusagen genutzt werden, an welche Debatten das anknüpft, welche sozialen oder politischen Kontexte, das in welche das fällt und wie das sozusagen rezipiert wird. Das kann sich durchaus ändern, auch bei Guernica beispielsweise, das ursprünglich ein Propagandabild war innerhalb des spanischen Pavillons, Bestandteil sozusagen der republikanischen oder Volksfront-Propaganda gegen den Franco-Faschismus. Also ein Propagandabild mit politischem Stoßrichtung sozusagen. 20 Jahre später oder 30 Jahre später war in New York, als das Bild zu einem Museumsbild, sag ich mal, geworden war und im Museum of Modern Art hing, gab es die Guerilla Action Art Group, die ihre Museumsguerilla-Aktionen machten und gegen den Vietnamkrieg protestierten und Picasso aufforderten, dass Guernica aus dem Museum of Modern Art zurückzuziehen, als bis der Vietnamkrieg beendet sei oder die Amerikaner sich eben aus dem Vietnamkrieg zurückgezogen hätten. Das hat er nicht gemacht, das hat er abgelehnt. Und dann haben die ihre Aktionen sozusagen vor Guernica durchgeführt und damit auch eine gewisse, also sowohl ästhetisch als auch politisch eine Gegenposition bezogen. Also was ich damit sagen will, das ist, dass sich das politische Funktionen und Bedeutungen auch von politischer Kunst ändern im Laufe der Geschichte und dass es also nicht die Bedeutung oder die politische Kunst gibt oder ein politisches Kunstwerk nicht zu allen Zeiten eines ist, sondern sich seine politische Bedeutung ändern kann.
Ja, man muss eben auch politisch in einen weiteren Sinn fassen. Solange die bürgerliche Gesellschaft zum Beispiel ausdrücklich auf einer Produktion von Sinn und von oben her eben im Sinn beruhte, war natürlich das dadaistische Poem absolut politisch, weil es eben diese Prätension lächerlich machte. Heute, wo wir sowieso ständig von einem unverständlichen Stimmgewirr begleitet werden, wäre so etwas wie die Ursonate nur noch eine weitere von diesen Zutaten. Insofern hängt es tatsächlich eben alles vom Kontext ab.
Es war doch eigentlich auch sehr deutlich geworden in Ihrem Vortrag, Herr Jappe, dass bei der SI dieser Technikbezug ja auch zunächst sehr euphorisch war, dann ab einem bestimmten Moment, und das ist nicht zufällig einer, wo die Kybernetik sich auch durchsetzt, und Kybernetik ist ja ein ganz wichtiges Modell, gerade für amerikanische Kunst- und Medienmodelle, die das ganz tragende Funktion übernommen hat, dass in dem Moment sie sich davon distanziert haben, also sowas dann auch durch historische Entwicklungen vielleicht relativiert werden kann. Genauso wie vielleicht die Entwürfe von Constant sich jetzt aus heutiger Sicht als unheimlich und schon eine vorausgeschickte Version dessen, was heute vielleicht möglich wäre, also einer heutigen mobilen Gesellschaft, ein Architekturmodell der heutigen Gesellschaft sich aussieht. Also diese Relationierung fand ich sehr wichtig, was Herr Papenrock eben gesagt hat, dass man da wirklich genau guckt und auch berücksichtigt, dass sich nicht nur die künstlerischen Verfahren ändern und immer in anderen Kontexten sich vielleicht auch ändern müssen, sondern dass auch dann gleichzeitig auch das Politikverständnis sich verändert, auch teilweise auch sehr stark ausgeweitet hat. Eben gerade nach 68 könnte man ja sagen, ist es ja, franzt das ja dann irgendwann völlig aus. Das, was man vom politischen Verstehen jetzt, unter politischen Verstehen, jetzt ist es wieder der Versuch, oder gibt es den Versuch, ganz massiv das Politische, nicht die Politik, sondern das Politische wieder zu definieren. Ich gebe an dich zurück.
Ja, auch nochmal in dem Zusammenhang. Es gibt ja, also irgendwie scheint das Politische innerhalb der Kunst, also so sinnlos die Frage danach auch ist, es scheint ja irgendwie en vogue zu sein, politisch zu sein, was die Dokumenten gezeigt haben. Also die Dokumenta 11 wird ja als eine der politischsten gehandelt. Und jetzt, da Sie jetzt hier neben mir sitzen, hätte ich da gerne Ihr Statement zu, weil Sie sich ja sehr kritisch mit der Dokumenta, also Ausstellungspraktiken Dokumenta 11 und Biennalisierung auseinandergesetzt haben. Und jetzt auf der Folie Ihres heutigen Vortrags fände ich das nochmal spannend, die Position zu dieser konkreten Ausstellungspraxis zu hören.
Also ein allgemeines Statement zu den letzten drei Dokumenta-Ausstellungen würde ich jetzt, das kriege ich jetzt nicht hin innerhalb von vielleicht 2 Minuten. Ich glaube, dass man unterscheiden muss, wiederum zwischen unterschiedlichen Verwendungsweisen des Begriffs politisch. Da würde ich Ihnen jetzt vielleicht nur einleitend dazu natürlich recht geben, dass man die jeweils kontextuell und historisch betrachten muss. Gerade die Beispiele, die Sie gebracht haben, zeigen mir aber auch, dass dann, wenn man sich nicht nur kunsthistorisch damit beschäftigen will, sondern aus der Perspektive der Ästhetik, das kann man natürlich sagen, die braucht man nicht mehr, das ist auch legitim, wir brauchen keine Ästhetik als philosophische Subdisziplin mehr. Aber wenn man das tut, man nicht davon entbunden sein wird, auch entsprechende Kriterien aufzuweisen, die dann über die jeweilige Situation hinausgehen. Müssen nicht überhistorisch sein, aber die über die jeweilige Situation hinausgehen. Und ich denke eben schon, dass in allen Beispielen, die Sie gebracht haben, tatsächlich solche gemeinsamen Kriterien ausfindig zu machen sind. Also genau das, was Sie mit Heteronomie, also sich einer Sache anzuschließen, von Käthe Kollwitz bis, diese Sache ist dann am Schluss nicht mehr die Partei. Das hat aber nichts mehr damit zu tun, nicht mal so viel damit zu tun, dass sich die Kunst davon emanzipiert hätte, sondern dass es die Partei nicht mehr gibt, der man sich anschließen möchte. Also das hat mit einer realen historischen Entwicklung auch im politischen Feld zu tun. Es ist eben andere Sachen, so wie sich Künstlerinnen heute eher der Sache, die von der globalisierungskritischen Bewegung vertreten wird, anschließen würden und so weiter. Also das nur sagen. Ich meine, zu den Dokumenta-Ausstellungen, da denke ich, ist das, was die Dokumenta 11 politisch gemacht hat, wieder auf einer anderen Ebene angesiedelt. Da ist es sozusagen tatsächlich nicht die Blockade der Zirkulationsströme, wie ich das genannt habe, oder nur in einem übertragenen Sinn, sondern es sind eben verschiedene Aspekte der Kanonverschiebung, die die Dokumenta 11 in diesem imaginären Zentrum des Kunstfelds, natürlich nicht das Reale, weil ein Reales gibt es nicht, aber sozusagen eines der imaginären Zentren des Kunstfelds versucht hat, weiterzuführen, die natürlich vorher schon beispielsweise auf peripheren Biennalen von Dakar bis Johannesburg in gewisser Weise vorangetrieben worden sind und da im Zentrum des Kunstfelds nun sichtbar zu machen. Das ist also beispielsweise natürlich eine Entwicklung, die man als Dezentrierung des Westens bezeichnen kann, also nicht westlicher Kunst zu einer gewissen Sichtbarkeit im Feld zu verschaffen. Das wäre so ein Moment, wo ein politischer Moment, denke ich, auch in dieser Kanonverschiebung, die die Dokumenta 11 vorangetrieben hat, sichtbar ist. Die Frage ist dann immer, wie macht man das? Da sind natürlich nicht im Platten sind der Rückkehr wie ein Magisseur de la Terre, der Rückkehr primitivistischer Vorstellungen von dem, was nicht westliche Kunst ist, sondern zum Beispiel in der aktiven Unterwanderung oder Subversion des westlichen Imaginären von dem, was die Kunst der anderen ist. Durch Vorkehrungen, wie beispielsweise bei Okwien Wesor die Vorkehrung afrikanischen Konzeptualismus, gerade, also nicht dem Klischee zu verfallen oder das Klischee zu bedienen, dass in Afrika alle Künstler mit dem Bauch denken, sondern sagen, dieses kognitive Privileg Europas zu zerstören und afrikanischen Konzeptualismus auszustellen und in Dialog zu setzen mit europäischen, deutschen Konzeptualisten und lateinamerikanischen politischen Konzeptualismus. Also man hat sozusagen politische Kunstwerke und man hat andere Ebenen, auf denen auch ein bestimmtes Statement, das man halt in gewisser Weise auch lesen können muss, ein bestimmtes Statement gegen das westliche, okzidentalistische, eurozentrische Imaginäre die sich ein Kurator, wenn er eine Ausstellung in Kassel macht, die noch dazu die Documenta ist, natürlich stellen muss. Und das hat sich die Documenta 12 nicht gestellt. Die sind mit der Botanisiertrommel durch die Welt gefahren und haben so die Produkte zurückgebracht und dann dort ausgestellt wie in einer Wunderkammer. Ja, also auch hunderte von Jahren alten Sachen aus einem Hochzeitsteppich aus Mali und was weiß ich, was alles dort ausgestellt. Ohne sich zu überlegen, wie man genau diesen Gefahren, die eben auch in diesem hegemonialen Imaginären lauern, entgegentritt. Das habe ich jetzt nur an diesem einen Beispiel versucht, festzumachen, darin würde ich genau die politische Qualität der Documenta 11 sehen.
Herr Papenburg, wollen Sie dazu noch was sagen oder aus Ihrer kunsthistorischen Position müssen Sie nicht?
Ich würde auch gerne daran glauben, dass es sowas Gemeinsames gibt sozusagen, was die Kunst ausmacht, aber es ist schwierig, es festzumachen. Ne? Und man kann es immer auch nur festmachen historisch, also indem man es konkretisiert. Das ist wirklich, also ich habe ja versucht, was die politische Kunst angeht, einige Aspekte einfach aufzuzeigen, dass eben eine Nähe zu den sozialen Bewegungen da ist und andere Dinge mehr. Was die Kunst generell betrifft, ist das im Grunde eine Frage, durch die man, wenn man mit Studierenden arbeitet, einfach immer wieder konfrontiert ist. Also man die Frage, was ist Kunst, stellt und diskutieren lässt, dann kommen eigentlich immer so Modelle wie, es kann ganz unterschiedlich sein, die Kunst ist völlig disparat, unterschiedlich, aber es muss doch so etwas wie einen gemeinsamen Nenner geben, irgendwas, was alles miteinander verbindet. Und die Vorstellung aus meiner Sicht, die dahinter steht, ist die so einer Essenz, eines Wesens der Kunst sozusagen. Und das, dem stehe ich persönlich skeptisch eher gegenüber. Aber ich lasse mich auch gerne überzeugen. Also ich bin da also nicht irgendwie einem Dogma aufgesessen, sondern tendenziell würde ich immer eher historisch denken. Aber
kein Missverständnis. Davon habe ich nicht gesprochen. Es ging mir auch nicht darum zu fragen, was ist Kunst, sondern was macht jetzt eine bestimmte Kunst zu einer politischen Kunst? Und da sehe ich auch übergreifende Kriterien, die man auch an den Beispielen, die Sie gebracht haben, die sozusagen die historisch unterschiedlichen Praktiken dann eben doch eine Ähnlichkeit aufweisen in dieser Hinsicht. Ja. Also diese Frage, glaube ich, kann man schon bei aller Bescheidenheit, muss ich nicht sagen, überhistorisch, ich habe das ja auch versucht zu sagen, dass Heteronomie eine relativ neue Erfindung ist, die erst mit dem Bürgertum überhaupt existieren kann, nachdem die Autonomie erfunden.
Darum ging es mir auch, das zu zeigen. Dass es durchaus eine gewisse Kohärenz gibt, sage ich mal, in der, und eine Logik in der Entwicklung. Das ist vielleicht übertrieben, aber doch was Gemeinsames, Grundzüge.
Sind jetzt in der Runde, gibt es da das Bedürfnis, sich gegenseitig noch etwas zu fragen? Matthias.
Ja, das ist ein Versuch, die Intervention oder den Begriff der Intervention nochmal analytisch zu fassen. Und zwar, also es ist insofern ein Versuch, als ich jetzt relativ grob, fürchte ich, auf unterschiedliche Vorträge zurückgreife. Und was mich dabei vor allen Dingen interessiert, ist, wie die Singularität einer Intervention in Zusammenhang steht und die Singularität dessen, was Sie die Möglichkeit des sozusagen in Erscheinung tretens des Politischen in potenziell jeder Sphäre genannt haben, wie das also zueinander in Zusammenhang steht. Also auf der einen Seite die Singularität dieses Aktes, dieses Aufscheinens, auf der anderen Seite aber die Frage nach einer, ich benutze jetzt den Begriff Normativität, aber bitte im schwachen Sinne zu verstehen, nicht als tatsächliche Handlungsvorgabe, aber dennoch als Möglichkeit, tatsächlich Kriterien zu destillieren, mittels derer man Praxen miteinander vergleichen kann. Und zwar könnte man das versuchen, indem man die Intervention, die ja eine Metapher darstellt, wie ganz am Anfang gesagt wurde, eben aus dem militärischen Feld, ähnlicher wie die Metapher der Avantgarde, dass man also die Intervention als Metapher insofern einsetzt, als man ein Szenario des als ob entwirft. Das heißt, der Begriff der Intervention würde bedeuten, dass man so tut, als gäbe es die politische Kunst zum Beispiel. Wenn man sich nämlich zwischen der Singularität und dem Versuch, gemeinsame Kriterien, wenn man zwischen diesen beiden Polen balanciert, Gäbe es eine Möglichkeit, und das mit einem Bezug auf die Rhetorik, die metaphorische Diskussion dieser Frage, die ja sicher, man müsste überlegen, warum wird sie mit dem Begriff der Intervention geführt und warum sind ähnliche Fragen auch schon mit dem Begriff der Avantgarde diskutiert worden, dass also gerade die Metapher benutzt wird. Und da bietet sich zumindest als Ausgang sowas wie die Interaktionismus-Theorie in der Rhetorik an für die Metapher. Nämlich, dass die beiden Bildfelder, die zueinander in Kontakt treten, im Gebrauch der Metapher in ein oszillierendes Verhältnis zueinander treten und einander überlagern, ohne dass das eine das andere sozusagen aufzehren würde, sondern es gibt immer Restbestände des Einzelnen, des einen Metaphernfeldes in dem des anderen. Und jetzt wäre die Frage, ob man nicht sagen könnte, das ist jetzt zwar in Bezug auf den Riha-Vortrag, allerdings ohne dass ich also sozusagen in meiner Funktion des Riha-Mediums, dass die Intervention, da wir uns von einem Begriff der politischen Kunst vielleicht insofern verabschieden müssen, die Intervention es uns ermöglicht, so darüber zu sprechen, eben im metaphorischen Feld, als gäbe es eine politische Kunst, die man dann als tatsächlich auch in gewissem Sinne geschlossenes Feld verstehen könnte. Das ist eher ein Diskussionsvorschlag als eine Frage, insofern richtet sie sich an alle.
Ich hatte ja anfänglich schon mal angedeutet, dass wir in dem Begriff der Intervention oder auch im Plural ja bewusst gesetzt der Interventionen auch so eine Art Arbeitsbegriff sehen, an dem wir arbeiten. Deshalb ist mir das ganz sympathisch. Also zumindest könnte man ansetzen, so eine Denkweise oder so eine Differenzierung noch einmal aufzugreifen, um klarzumachen, was die Intervention vielleicht ausmacht im Vergleich zum Beispiel zum künstlerischen Objekt. Also das künstlerische Objekt, es geht ja offensichtlich jetzt nicht darum, jetzt nur künstlerische Objekte zu beschreiben, die politische Kunst sein können, sondern wir haben ja die Frage auch ein bisschen anders gestellt, deshalb ist das vielleicht nicht schlecht. Mit Interventionen haben wir einmal ja eine Pluralität von Verfahren, mit denen wir es zu tun haben, und auf der anderen Seite etwas, was besteht und etwas, was eingreift oder irgendetwas dann irgendwo hinführt. Und wir haben in gewisser Weise eine Handlung oder einen Prozess, der damit verbunden ist und der ja auch anhand von einzelnen Beispielen ganz deutlich vorgeführt wurde. So war wohl bei Manu Lux-Recherchen, also das Objekt wäre der Film, der Prozess wäre ihre Auseinandersetzung, bei Ursula Biemanns Arbeit, wo auch der Prozess eher in diese Arbeit selbst, in der künstlerischen Arbeit selbst zu suchen wäre und dem Hineingehen in das Feld und auch in dem, was Sie gemacht haben, in diese Formen probieren, einer Co-Produktion und dort sich auf so ein Experiment einlassen, das aber wirklich dann ganz dann wiederum punktuell ist, wie gerade gesagt wurde, und das einmalig ist vielleicht auch in der Strategie, die konkret entwickelt wird und entwickelt werden kann. Und dann auch wiederum historisch, wie Sie das gesagt haben. Das biete ich jetzt nur mal so spontane Gedankenerguss meiner Seite, dass man vielleicht an diesen Begriffen oder in diesen Elementen weiterarbeitet. Aber ich möchte niemanden nehmen, dazu jetzt richtig Stellung zu nehmen.
Also was ich hochinteressant fand, jetzt also in Bezug auf Ihre Frage, das war eigentlich der Vortrag von Frau Fabo, die gezeigt hat, dass Interventionen gar nicht politisch sein müssen. Also Interventionskunst kann auch, also muss keine politische Kunst sein, sondern kann auch völlig unpolitisch oder also kann auch unpolitisch sein oder affirmativ, muss also nicht kritisch sein oder sich an Kriterien sozusagen einer politischen Kunst orientieren, sondern sie kann diese Techniken auch innerhalb eines ästhetischen Diskurses sozusagen einsetzen. Also müsste man das doch vielleicht trennen, also politische Kunst und Interventionskunst oder Interventionismus.
Wir fragen ja auch nach dem Verhältnis von Ästhetik, Politik und Ökonomie zum Beispiel. Also wir haben das ja auch nicht ganz so eng gesehen.
Ich meine, eine Art von Arbeit wie jetzt Sahara Chronicle, das ist natürlich eine Intervention in diese Repräsentationsregimes, die ja da sind. Und die haben natürlich schon ihr Impact irgendwo auch in der realen Welt. Ich meine, die führen ja schließlich auch zu Meinungsbildung und zu Policy Making und zu bis zum Punkt, wo es halt dann möglich wird, so eine einen Grenzzahn aufzustellen. Das ist ja ein komplexer Prozess und in den greift man irgendwo ein. In meinem Fall sicher nicht als eine Form von Sozialarbeit, in der ich versuche, die Situation der Leute vor Ort zu verbessern in einer Form. Es ist ja eine Intervention in unsere Vorstellungswelt darüber. Und insofern gehört es natürlich in eine symbolische Diskussion rein. Und die Intervention, die ist schon politisch gemeint, das ist klar, aber es ist eine Form von Bildproduktion.
Also nochmal auf das Projekt von Elmgren und Ragsted, auch Melrose Place zurückzukehren. Die Intervention, die da angesprochen ist, die ist sicherlich eine, die eher Diskussionen befördert, die also nicht so sehr eine Wirkung tätigt, dass sie Dinge direkt verändert, sondern einfach vielleicht unseren Blick noch mehr verschärft, noch mehr Differenzierungsvermögen von uns verlangt, als einfach in diese Oppositionsverhältnisse von hier ist das System, das subvertiert wird und hier ist derjenige, der da angreift. Und was ich ganz interessant fand, auch wenn es jetzt wieder einen Ausflug ins sehr Platte ist, dass selbst im aktuellen Kabarett diese Umarmungsstrategie schon angekommen ist. Wenn wir jetzt an, ich weiß ja nicht, wer hier Neues aus der Anstalt sieht, da hat also Herr Pelzig, der Nachfolger von Schramm, dem Urban Priol empfohlen, anstatt immer dieses Merkel-Bashing zu betreiben, sie doch so lange zu umarmen, bis dadurch ein kritischer Effekt entsteht. Also selbst da gibt es Bereich, im populären Kabarettbereich gibt es dieses, jetzt wird zurück umarmt, ne, als vielleicht so eine aggressive Pointe. Und im Grunde ist mir dann auch noch, fällt auf, dass der Kunstbetrieb selbst eigentlich fleißig dabei ist, alte interventionistische Positionen oder auch Performance-Positionen selbst zu entkräften. Wenn Marina Abramović Wally Export reinszeniert im Museum of Modern Art vor einem Publikum, dann verliert, finde ich, die Performance von Wally Export einfach plötzlich ihre Kraft und das Ganze wird nur noch ein Event. Man schaut plötzlich zu, sieht es an und es wird nur noch Schaulust befriedigt, aber vielleicht gar nicht mehr so die Frage, was kann so eine Reinszenierung noch bewirken? Und das ist dem Kunstbetrieb aktuell sehr oft anzumerken, dass er sich selbst entkräftet und stärker ins Spektakuläre und auch ins Eventartige sich begibt, vielleicht auch, um mehr Aufmerksamkeit zu erheischen. Es muss nicht immer nur um Geld gehen, aber sicherlich auch um sowas wie Modernität oder auch postmoderne, ja, Unbesorgtheit und na, jetzt fehlt mir das Wort, Unbekümmertheit an den Tag zu legen. Ne, also auch da, nicht nur von außen, selbst von innen heraus, fängt man bereits an, sich selbst zu beknabbern und seine alte Positionen in Frage zu stellen. Oder auch wenn ich an Dinge denke, gerade im Bereich der Performance, wenn Julia Stoschek plötzlich anfängt, in einer großen Inszenierung Performance Art vorzustellen, das geschieht dermaßen lokullisch, dass die Performance Art für meine Begriffe, so wie das in Düsseldorf gezeigt wurde, völlig an ihrem auch historischen Potenzial verloren hat und sich das sehr stark entwertet. Und da kann man sich auch fragen, warum macht der Kunstbetrieb das denn schon selbst, dass andere es nicht mehr besorgen müssen?
Das postmoderne Selbstreferenzialität sozusagen, auch beim Banksy.
Postmoderne Selbstreferenzialität, also kann man auch bei Banksy jetzt beobachten. Also interessant das ist aber, das kreist im Grunde genommen nur um ihn selbst. Ne? Würde ich auch so sehen.
Bei Wally Export, es gibt ja so eine Serie, glaube ich, wo alle diese wichtigen Performances reproduziert werden. Das sehe ich auch so ein bisschen als Nostalgie zurück zu einer Zeit, wo wirklich was los war in New York. Und jetzt kommt eigentlich nur noch immer ein Rehashing davon.
Aber die künstlerische Selbstinszenierung ist natürlich auch wirklich ein ganz zentraler Teil des Systems. Und da finde ich auch nicht ganz unwichtig, darauf hinzuweisen, dass es halt innerhalb interventionistischer Praxen, die wir auch noch uns angucken werden, Künstler teilweise auch ganz bewusst darauf zu verzichten, als Person in Erscheinung zu treten. Bei Banksy gibt es natürlich diese interessante Kombination zwischen Anonymität und Marke, die inzwischen auch ist in der Street-Art-Szene. Aber es gibt ja auch Gruppen, die also wirklich als Kollektiv auftreten und hinter ihren eigenen Arbeiten zurücktreten und sich dann verbergen und das ganz bewusst tun im Sinne dessen, weil womit sie arbeiten. Oder halt, sie haben oft Sozialpädagogik hingewiesen, aber immerhin Künstler, die mit sozialen Gruppen arbeiten, wo der Künstler auf den Anspruch als Individuum und alleiniger Autor eines Werks aufzutreten, zurücktritt. Ich meine, dafür gab es auch in den 20er Jahren ja auch schon eine ganze Menge Modelle, die gerade im Sinne einer gesellschaftlichen Veränderung eben so eine Art entweder kollektiver Produktion oder einer eben nicht individualisierten künstlerischen Produktion favorisiert haben. Und Frage wäre natürlich, ob das miteinander zu vergleichen ist, was da heute passiert mit diesen Modellen der Künstler oder Künstlerkollektive, oder ob das zum Beispiel auch wieder Kollektive sind, die in eine ganz andere Richtung gehen, auch wenn man sich Produktionsformen auch wirklich im Bereich des Marketing oder so angucken, die auch immer im Team arbeiten. Also da würde ich, das müssen wir uns jetzt auch in den nächsten Tagen und morgen auch nochmal genauer angucken, was da in diesem Bereich passiert. Gibt es da jetzt direkte Fragen oder Kommentare noch hier von der Seite des Panels? Sonst würde ich erlauben, es ist sowieso schon sehr spät, aber ich möchte zumindest erlauben, dass aus dem Publikum, wer jetzt dringend da noch eine Frage hat und auch jetzt, wenn das nicht direkt an das anschließt, was wir gerade gesagt haben, dass die gestellt werden können, die Fragen. Wenn das nicht so ist, dann gibt es immer noch die Gelegenheit, gleich Fragen zu stellen oder sich im persönlichen Gespräch zusammenzusetzen und auszutauschen. Wir haben im Il Postino in der Innenstadt einen Tisch reserviert für 30 Personen. Das dürfte ja eine ganze Menge sein, und laden ein, sich uns anzuschließen, dorthin zu kommen. Und da gibt es noch genügend Gelegenheiten. Vielleicht sind wir auch alle furchtbar erschöpft und müssen jetzt einfach mal eine Pause machen. Ich danke allen, die beteiligt waren, und hoffe auf ein weiter gutes Gelingen. Oliver Markert, Sie muss sich jetzt auch gleichzeitig verabschieden, weil Sie morgen früh abreisen müssen, nicht? Das habe ich gehört. Ja. Das tue ich hiermit und danke Ihnen und allen anderen erstmal für Ihre Beiträge.